Ich sag euch, ich hab schon so viel Malheur gehabt und allzeit durch meine Räusch. Wann ich mir meinen Verdruss nicht versaufet, ich müsst mich grad aus Verzweiflung dem Trunk ergeben. Ein Zitat eines Theaterstücks, aus welchem, das verrate ich noch nicht, aber wo dieses Zitat zu finden ist, das erfahren Sie in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nimm Platz. Mein Name ist Daniela Fizek und heute geht's um die Burgfestspiele Reichenau. Wir werden über beide Theaterstücke sprechen, die heuer zur Aufführung kommen, über die Burgruine und auch darüber, was man sonst noch so alles besuchen kann, wenn man in der Gegend Reichenau ist und auch ein bisschen mehr Zeit mitbringt. Ich bin natürlich nicht alleine, sondern sitze gerade mit der Obfrau des Vereins der Burgfestspiele Reichenau, Stefanie Stadler, zusammen. Frau Stadler, vielen Dank fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Frau Stadler, die Burgfestspiele Reichenau werden vom Verein der Burgfestspiele inszeniert und auch organisiert. Meine erste Frage wäre, wie lange sind Sie schon dabei und wie viele Jahre gibt es eigentlich die Burgfestspiele Reichenau schon?
Gegründet wurden die Burgfestspiele Reichenau im Jahr 1994 und ich bin dabei seit 2013 und als Obfrau seit 2016.
Wir haben schon am Telefon auch ein bisschen gesprochen und da meinten Sie, es ist dieses Jahr ein ganz traditionelles Programm. Also was ist denn das Traditionelle und was steht überhaupt auf dem Programm?
Auf dem Programm steht heuer für die Erwachsenen das Stück Lumbazi Vagabundus von Johann Nestroy und für die Kinder das tapfere Schneiderlein nach den Brüdern Grimm in einer Bearbeitung von Andrea Schnitt. Und traditionell ja eigentlich auch nicht, weil bei uns der rote Faden, der sich durch die Burgfestspiele zieht, der hat ja immer geheißen anspruchsvoll und ernsthaft, aber auch unterhaltsam. Also wir wollten nie so Sommertheater machen, das nur zum Lachen ist mit Schenkelklopfer und Hurra, sondern ernsthafte Stücke. Und eigentlich weichen wir, so scheint es zumindest, mit Nestroy ein bisschen von dieser Linie ab, aber auch nicht wirklich.
Das tapfere Schneiderlein ist ja das Kindertheaterstück in der Regie von Andrea Schnitt. Und ja, ich glaube, das Märchen der Gebrüder Grimm ist doch recht bekannt, aber vielleicht können Sie trotzdem noch mal eine kurze Inhaltsangabe geben, damit wir wissen, um was es geht, beziehungsweise wo Andrea Schnitt den Schwerpunkt gesetzt hat.
In der Geschichte des tapferen Schneiderleins geht es halt darum, dass dieser Schneider, der 7 Fliegen erschlagen kann auf einen Streich, sich dadurch plötzlich sehr mutig und sehr stark fühlt und hinauszieht in die Welt, um noch andere Abenteuer zu erleben und natürlich die Prinzessin zu gewinnen. Das ist das große Ziel. Und Andrea Schnitt hat ihren Schwerpunkt auf das Thema gelegt, Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein. Also was ist es, was uns Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein gibt? Was braucht man dazu, um das zu spüren und sich das zu trauen, was man vorhat?
Das finde ich wirklich schön, weil er tut ja eigentlich immer nur so, das tapfere Schneiderlein. Also diese Lüge um die 7 Fliegen, die er da zwar zerschlagen hat, aber man glaubt ja, das sind die 7 Soldaten sozusagen, da sagt er ja nie was darüber und geht trotzdem mutig durch die Welt und hat auch Selbstbewusstsein. Wie macht es die Andrea Schnitt, also in welcher Form?
Also ich muss gestehen, ich habe es jetzt noch nicht gesehen, ganz genau, weil die Proben auf der Burg beginnen erst nächste Woche. Okay. Bis jetzt wurde ja sozusagen im Trockenen geübt, in einem Pfarrsaal in Linz. Und ihr ist es immer sehr wichtig, dass diese Geschichten eine Botschaft haben. Das ist immer ihr Anliegen. Und ich denke, sie wird das auch heuer wieder sehr gut umsetzen. Und was ich schon gesehen habe, sind die Kostüme und die Requisiten. Also es wird alles da sein, vom Baumstamm bis zum Wildschwein und zum Einhorn.
Wer macht diese Requisiten?
Vielfach machen wir die Requisiten selber. oder organisieren uns handwerklich geschickte Leute. Diesmal haben wir beim Kinderstück das Glück, dass wir fast alles vom Kellertheater Linz ausborgen dürfen, das dieses Stück ja vor einiger Zeit schon aufgeführt hat und uns das zur Verfügung stellt.
Also das tapfere Schneiderlein auf jeden Fall für die ganze Familie, nicht nur für Kinder. Und man kann wahrscheinlich da viel lachen und viel mitnehmen.
Und es ist immer ganz wichtig, dass wir sagen, für die ganze Familie, weil Altersangaben sind immer schwierig, weil Kinder entwickeln sich unterschiedlich. Was für manchen Vierjährigen schon okay ist, ist für einen anderen Vierjährigen vielleicht noch beängstigend. Und wir sehen auch immer wieder, dass sehr viele ältere Leute diese Kinderstücke anschauen, besonders die Märchen. Pensionisten und Pensionistinnen kommen und sagen, ja, das ist früher, das Erwachsenenstück, es ist mir schon zu spät, aber ich möchte unbedingt in die Burg zum Theater und dann schauen sie sich halt das Kinderstück an.
Ist vielleicht auch einfach eine Erinnerung an früher, oder?
Denke ich, dass das Erinnerungen weckt oder dass manchmal halt sie auch mit den Enkelkindern kommen. Also ich finde es immer sehr schön in den Kindervorstellungen, wie bunt gemischt vom Alter und auch von den Menschen das ist. Das ist immer sehr spannend.
Also wenn Sie jetzt nicht mehr Kind sind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie können trotzdem kommen. Sie sind herzlich
sehr
willkommen.
Sehr gerne und Sie zahlen auch nicht mehr als die Kinder.
Das ist auch gut. Das ist auch gut zu wissen. Wunderbar. Kommen wir aber jetzt mal sozusagen zum anderen Stück. Johann Nestreus, der böse Geist, lumpert si vagabundus. Oder das liederliche Kleeblatt. Regie macht da Gerhard Koller. Jetzt habe ich auch das Rätsel um das Zitat aufgelöst. Es ist nämlich aus eben besagtem Theater. Und Frau Stadler, um was geht es in dem Stück eigentlich?
In diesem Stück gibt es eben zwei Ebenen. Das eine ist die Feenwelt und das andere ist halt die Welt. Und in dieser Feenwelt spinnt sich ein Streit, weil dieser Lumbazi Vagabundus die Menschen zur Liederlichkeit verführt. Und Fortuna und Amorosa, die beiden Feen für Glück und Liebe, in einen Wettstreit geraten, wer denn nun die besseren Karten hat sozusagen. Und diese drei Burschen träumen eine Losnummer, kaufen sich dann dieses Los und machen den Hauptgewinn. Und dann geht es darum, was macht man jetzt mit dem vielen Geld, das da plötzlich auf einem hereinregnet? Nützt man die Chance, die man hat, oder vertut man sie? Und da zeigt sich dann, dass diese Burschen auch etwas unterschiedlich sind. Und einer ja ein seriöses Leben beginnt und die anderen beiden ihr Geld sozusagen auf den Kopf hauen. Und mit vollen Händen ausgeben.
Und was ist jetzt sozusagen der gesunde Schmäh dahinter und was ist das Ernst des Lebens? So steht es nämlich auf der Webseite und das fand ich ganz, ganz spannend.
Also in diesem Stück gibt es immer wieder was zu lachen. Es gibt Musik, es gibt Lieder, es gibt witzige Texte. Also die Menschen werden da schon gut unterhalten, finde ich, in diesem Stück. Aber, und das ist das Aber, es ist, glaube ich, auch jetzt sehr gültig, dass man sein Leben gestalten kann, wenn man Mittel zur Verfügung hat. Und Nestroy hat ja das auch in einer Zeit geschrieben, wo die Wirtschaftslage keine gute war und wo viele Leute sehr fatalistisch waren. Es ist eh schon alles wurscht. Ja? Und dieser Komet, der da zur selben Zeit im Anzug ist und der auch hineinspielt und die Cholera, die damals ja grassiert hat. Also ich sehe jetzt dann schon ganz viele Parallelen. Ja. Und so kommt es auch wieder in die heutige Zeit herein. Und darum habe ich auch gesagt, es ist lustig, aber doch nicht. Ja, und es ist auch alt, aber auch zeitgemäß. Und jetzt, denke ich, kann man es ein bisschen vergleichen. Wir hatten die Pandemie, wir haben die Klimakatastrophe oder diese schlimme Klimalage, von der man noch nicht wissen, wie sie endet. Und wir erleben die unterschiedlichen Verhaltensweisen der Menschen. Die einen, die sagen, was soll ich schon tun, was kann ich schon machen, es geht sowieso alles den Bach hinunter. Und die anderen, die sich abmühen jeden Tag, sind, was kann ich tun, um einen guten Beitrag zu leisten. Und das ist mit dem Geld genauso. Wir haben jetzt große Diskrepanzen, Menschen, die sich kaum das Wohnen leisten können und das Essen und die anderen, die noch immer hinfliegen, wo es ihnen gerade Spaß macht.
Ja, oder eben die Energiepreise steigen, aber natürlich die Energiekonzerne extreme Gewinne machen.
Genau. Gleichzeitig. Also ich finde, es findet sich wieder sehr viel Zeitgemäßes bei Nestor. Und ich glaube, das war auch seine große Kunst, dass er Dinge transportiert hat, Gesellschaftskritik transportiert hat, politische Missstände angekreidet hat, aber trotzdem die Menschen dort abgeholt hat, wo sie leicht einsteigen können, wo es eine gute Ebene gibt, um sich auch zu unterhalten und trotzdem zu sagen, ja, da ist was drinnen, was wahr ist und was geändert gehört.
1833 wurde das Stück uraufgeführt, also ist jetzt 190 Jahre alt, aber immer noch zeitgemäß, wie Sie sagen, weil so viele Parallelen da sind, besonders jetzt einfach durch diese ganzen Krisen, die die letzten Jahre waren.
Ja, das denke ich auch.
Und jetzt haben wir schon beim tapferen Schneiderlein die Kostüme angesprochen. Wie sind denn da die Kostüme? Ist es eher traditionell gehalten oder auch sehr moderner?
Das war eine Diskussion.
Aha.
Ja. Und zwar eine Diskussion weniger mit uns als Verein, weil da geben wir den Regisseuren eigentlich sehr große Freiheit. Wir mischen uns in viele Dinge gar nicht ein. Aber die Schauspieler und der Regisseur haben sehr heftig diskutiert, ob denn jetzt man das in traditionellen Kostümen spielen sollte oder doch herüberholen sollte und nur andeuten, dass es diese ältere Form ist eben. Und meine letzte Information ist, man hat sich jetzt doch auf traditionell geeinigt.
Okay, also man kann sich einstellen auf typische Kostüme.
Typische
aus dem
Kostüme,
19. Jahrhundert.
Typische Frisuren und so. Ja, das ist jetzt alles in Planung in dieser Art.
Okay, na, schauen wir mal.
Was dazu kommt, diese Feenwelt wird ja heuer mit Figuren dargestellt.
Ja.
Und wir haben da zwei Profis engagiert, zwei professionelle Puppenspieler, Max und Gerti Tröbinger, die schon mit den Schauspielern diese Köpfe gebastelt haben und jetzt angeleitet werden, auch diese Figuren zu führen. Und auf das freue ich mich ganz besonders schon.
Ja, also wie kann man sich das vorstellen? Wie groß sind die Figuren?
Und lebensgroß.
Lebensgroß.
Also diese Köpfe sind ganz wie echte Köpfe.
Ja.
Und die Menschen, die spielen die dann also als gesamter Mensch. Also werden mit einer Hand geführt, das sind sogenannte Klappmaulfiguren. Und mit der zweiten Hand kann man gestikulieren dazu.
Verstehe. Okay, und die werden sozusagen von den Schauspielern direkt gespielt?
Die werden von den Schauspielern direkt gespielt, ja.
Kann man gespannt sein.
Ja, super. Genau.
Wer wird denn auf der Bühne zu erleben sein?
Wir sind ja ein klassisches Amateurtheater. Und unsere Schauspieler also machen das in der Freizeit.
Boah.
Aber wir haben doch einige, die auch schon Ausbildungen gemacht haben,
ja,
die auch schon teilweise an anderen Theatern spielen, gerade im Kinderstück. Heuer die Darstellerin der Prinzessin oder der Darsteller des Schneiders, die arbeiten schon lang in dieser Branche, obwohl sie alle noch einen anderen Beruf auch haben oder fast alle. Und im Erwachsenenstück sind eigentlich nur Amateure. Und ja, wenn ich jetzt denke, Lukas Rabeda im Kinderstück, Nadine Moser, die schon lange dabei sind, oder Christian Kudler, der bei uns schon viele Jahre mitspielt und letztes Jahr auch im Wunder von Wörgl den Unterguckenberger gespielt hat mit sehr großem Erfolg. Ja, sind es Namen, die jetzt nicht überregional bekannt sind, aber bei uns in der Region kennt man sie.
Ja, das ist ja auch extrem viel Herzblut dabei, wenn man das alles noch neben dem Beruf macht.
Ja.
Also das ist ja dann vor allem jetzt im Juni, denke ich mal, ist die große Probenphase und Juni ist ja sowieso immer extrem voll bei allen. Und also Hut ab.
Einerseits sage ich Hut ab vor den Schauspielern, weil sie nach der Arbeit zur Probe sausen. Das
genau.
Jetzt so intensiv und an manchen Tagen in der Woche. Ab Juli dann fast täglich. Und auch von den Regisseuren, weil dies alles zu koordinieren und die Probentermine so zu schaffen, dass dann wirklich alle da sind und Zeit haben, das ist immer eine Herausforderung.
Ja. Da kommen wir eigentlich auch zu meinem nächsten Stichwort, nämlich dieses Herzblut. Also das wird ja auch von Ihnen als Verein sozusagen alles organisiert, haben wir vorhin schon gesagt. Und ich würde gerne ein bisschen hinter die Kulissen blicken, weil als wenn man jetzt im Publikum sitzt, da sieht man natürlich das Endergebnis, also 2,5, 3 Stunden Aufführung. Und man sieht viele Personen auf der Bühne, also die Schauspieler. Aber natürlich sind extrem viele arbeitende Menschen auch hinter der Bühne, also die die Kulisse gemacht haben, die Maske gemacht haben, die das geprobt haben, die die Technik machen. Also da kommen ganz, ganz viele Personen dazu. Wie viel Stunden Arbeit, das kann man gar nicht in Stunden nehmen, aber wie lange planen Sie denn eigentlich im Voraus und was sind dann so die Arbeitsschritte, so ein Festspiel zu organisieren?
Die Planungsphase startet meist im September. Manchmal wissen wir dann schon, welche Stücke wir vorhaben. Manchmal wird es knapp mit der Entscheidung. Aber der September ist für mich so immer der Monat, wo jetzt müssen wir wissen, was wir wollen. Und dann müssen wir uns den dazugehörigen Regisseur organisieren, weil er muss ja auch mit dem Stück einverstanden sein.
Ja.
Das ist unsere erste Aufgabe. Wenn das steht, dann gibt's die Planungen. Ja, wann geht der Probenbetrieb los? Wo proben wir die Termine, dass die Burg für uns freigehalten wird zu dieser Zeit? Weil da gibt's ja auch andere Veranstaltungen. Mhm. Also da gibt's einmal viele Termine zu organisieren und Anfragen. Dann kommt eine etwas ruhigere Phase. Aber ab Jänner dann treffen wir uns monatlich, um alles zu besprechen, was gerade anfällt. Und das ist kunterbunt, also das ändert sich immer mal wieder. Dann geht's im Frühjahr hinaus, dann geht die Pressearbeit los, dann sind die ersten Sachen zu klären mit dem Tribünenaufbau. Wir müssen ja das jedes Mal wieder abbauen und wieder neu aufbauen. Und ja, heuer haben wir zum Beispiel am Sicherheitskonzept nochmal schrauben müssen, wir haben einen neuen Notausgang gemacht und ja, und so gibt es jedes Jahr irgendwas Neues, was zum üblichen Ablauf und zum Standardisierten noch dazu kommt.
Ja, also es ist eigentlich ein Ganzjahresprojekt, bis auf den August vielleicht.
Der August ist immer noch dem Abbau und dem Fertigmachen und Wegräumen gewidmet. Ja,
ja, aber
wir haben ja normalerweise einen 2-Jahres-Rhythmus. Mhm. Das ist nur diesmal durch das verschobene Stück aus der Corona-Phase 2-mal hintereinander.
Okay.
Aber sonst gönnen wir uns eine Pause dazwischen.
Verstehe. Ja.
Bei uns arbeiten ja alle ausschließlich als ehrenamtliche Mitarbeiter, ja. Also der Vereinsvorstand und auch alle Helfer. Und wir haben es einmal hochgerechnet, wir kommen auf 8.000 bis 10.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit.
Wahnsinn. Ja, also da muss man wirklich einfach voll dabei sein bei der Sache. Und wie viele Personen sind bei so einer Produktion hinter der Bühne jetzt und auch auf der Bühne?
Hinter der Bühne ist ja man im Tagesbetrieb dann die Leute, die an der Kasse sitzen. Wir haben diese Ticketvergabe jetzt ausgelagert an ein Büro, und zwar an den Tourismusverband Bad Leonfelden. Dort wird das alles erledigt, dann kommen die Leute, die an der Kasse sitzen. Dann haben wir auch einen Gastronomiebetrieb sozusagen, also eine Ausschank. Da arbeiten dann auch so 5 an der Kasse. Dann sind 4 Leute im Burgdienst, um sich um das Publikum zu kümmern und um die Abläufe, dass da alles passt. Dann haben wir meist 2 in der Technik täglich. Wir sind eigentlich 3 Techniker, die zusammenarbeiten, aber die wechseln sich ab. Dann brauchen wir jeden Tag die Feuerwehr, um den Parkplatz zu organisieren. Ja, das ist das, was mir so als erstes einfällt.
Ja, aber ich finde es immer wirklich wichtig, auch zu sagen, dass einfach wahnsinnig viele Personen an so einem Theaterstück oder generell an einer Produktion tätig sind, die man auch nicht sieht und an die man auch nicht denkt. Zum Beispiel an die Feuerwehr hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht gedacht, aber die ist natürlich auch wichtig.
Ja.
Gerade wenn man das eben an diesem Ort aufführt.
Ja, man muss wir haben ja nur eine Wiese als Parkplatz zur Verfügung, da muss irgendwie Ordnung sein, weil sonst würde das nicht möglich sein, so viele Fahrzeuge unterzubringen.
Der Aufführungsort ist ja auch ein besonderer sozusagen, nämlich die Burgruine, 1315 erbaut, und jetzt gehen wir ein paar Jährchen weiter voraus, also 1966 wurde dann der Verein gegründet.
Das war so, dass diese Burg bis in die 30er Jahre, also bis 36, glaube ich, bewohnt war. Die letzten Burgbewohner sind dann ausgezogen und dann war die Burg eigentlich dem Verfall preisgegeben. Mhm. Also könnte man auch sagen, das Schloss dem Verfall preisgegeben. Und es hat dann sehr lange gedauert, also bis in die 60er Jahre, bis die Gemeinde Reichenau gesagt hat, also wir möchten nicht den kompletten Verfall, wir möchten das, was noch steht, sichern und retten und auch nützen.
Ja.
Und dann hat die Familie Starnberg das Ganze an den Heimatverein Urfer Umgebung vermietet und der Heimatverein Urfer Umgebung hat es der Gemeinde Reichenau überlassen, sozusagen, zur Nutzung. Ja, und dann hat man begonnen zu sichern.
Und war das damals schon klar, dass man da mal einen Aufführungsort hat?
Das hat sehr viel früh begonnen, und zwar schon Anfang der 70er Jahre hat man erstmals versucht, noch unter sehr einfachen, primitiven Umständen, damals waren auch die Vorschriften noch nicht ganz so heikel wie heute, begonnen, Theater zu spielen. Da hat es einmal gegeben die Entstehungsgeschichte von Reichenau und einmal die Geschichte von Meyer-Helmbrecht. Es war damals ein sehr bodenständiges Theater, aber es hat uns allen damals schon Freude gemacht. Mhm. Ja. Und das ist aber dann wieder eingeschlafen, weil die Organisation ist ja eine Menge Arbeit. Ja. Aber Anfang der 90er Jahre hat sich dann eine Gruppe in Reichenau gebildet, die gesagt hat, lassen wir das doch wieder aufleben, machen wir wieder das. Mhm. Dann hat sich der Verein Burgfestspiele gegründet und 1995 wurde das erste Mal gespielt.
Im Zweijahresrhythmus.
Zuerst haben sie noch probiert im Jahresrhythmus, aber sehr bald hat man gesehen, das ist fast nicht zu schaffen und ist dann umgestiegen auf den Zweijahresrhythmus und dafür aber mit zwei Stücken.
Mhm. Ja, und ist es auch immer wahrscheinlich größer geworden, oder? Ich kann mir vorstellen, dass es dann immer mehr aufwendiger wird, oder, mit der Zeit?
Es ist sicher aufwendiger geworden, der ganze Organisationsbetrieb und wie gesagt der Sicherheitsbetrieb. Also es hat ja am Anfang sowas wie Not- und Sicherheitsbeleuchtung nicht gegeben. Mhm. Und es waren auch am Anfang die Sanitäranlagen noch nicht so perfekt. Wir haben da jetzt das alles sehr toll. Und das ist einer Initiative zu verdanken, die der Tourismusverband Reichenau dann gemacht hat, die dann sehr viel Geld in die Hand genommen haben, mit Hilfe von Liederförderungen dann die Burg wirklich auf diesen Standard gebracht haben, den wir heute haben. Also wir haben ordentliche sanitäre Anlagen, wir haben eine Ausschank, die überdacht ist und es finden dort jetzt auch sehr viele Feste statt und Hochzeiten. Und somit ist die Burg, sagen wir mal, gerettet und auch in einem guten Betrieb.
Ja, ein Glück ist ja auch ein Tourismusmagnet wahrscheinlich. Also.
Ja, kommen sehr viele Leute hin. Wir planen jetzt auch ein Projekt, ein naheliegendes altes Haus noch zu nutzen und dann vielleicht auch mehr Öffnungszeiten zu schaffen, dass die Leute eher hinein können. Jetzt geht es nur im Rahmen einer Führung. Mhm. Und wir haben das Glück, muss ich dazu sagen, dass bei uns im Verein und auch jetzt im Nachfolgeverein des Tourismusverbandes ein Architekt sitzt, Magister Andreas Henter, der sich da immer sehr stark eingesetzt hat und der auch diese ganzen Bauarbeiten und Planungen für die Burg gemacht hat und noch immer macht.
Super, ja.
Und auch unser Bühnenbildner und unser Plakatentwerfer ist.
Die haben wir vorhin auch vergessen, nämlich. Ja. Also noch mehr. Wenn man einmal überlegt und nachdenkt, es fallen einem eben viel mehr Menschen ein, die da ihre Fäden ziehen, im Hintergrund nämlich.
Ja, wir sind jetzt 15 Personen im Vorstand. Und es hat eben jeder seine Aufgaben, seine speziellen Aufgaben zugeteilt. Ja.
Ja.
Und das ist ganz gut. Und ich schaue halt, dass ich die Fäden in der Hand behalte.
Ja, den Überblick, was ja auch nicht so leicht ist bei dieser ganzen Organisation. Die Burgruine ist auf jeden Fall ein Ort, wo man hinkommen kann und soll, vor allem, wenn man sich die Burgfestspiele anschauen möchte. Was kann man denn noch alles so in Reichenau oder in Umgebung besuchen, wenn man jetzt ein bisschen mehr Zeit mitnimmt?
Um bei der Burg zu bleiben, da gibt es dann, wir sind jetzt wieder immer im ungeraden Jahr dran und im geraden Jahr ist ein Ritterfest. Das ist weithin beliebt und sehr gut besucht. Es gibt dann auch noch ein Mittelerdefest. Und rundherum um Reichenau gibt gibt es zwei sehr schöne, es gibt viele schöne Wanderwege, aber zwei haben das Ziel mit einem Aussichtsturm bestückt. Das ist in Wintersdorf und in Haibach. Das sind so kleine Orte rundherum. Und Reichenau ist immer schon ein klassischer Wanderort gewesen, weil es ist so eine hügelige Landschaft, die einlädt, und man hat da einen Stock- und Steinweg installiert. Es gibt sehr viele Kleindenkmäler, die sehenswert sind. Wir haben eine sehr schöne Pfarrkirche, und ja, es gibt jetzt für die Jungen einen Pump Trail, auf dem sehr viel gefahren wird.
Was ist ein Pump Trail?
Das ist für diese Geländefahrräder. Also ein Parcours, also keine Mountainbike-Strecke im klassischen Sinn, sondern ein vorbereiteter Parcours. Ja. Und dann, wenn man auf diese drei Gemeinden eingeht, da ist dann noch Ottenschlag, das ist ja ein Ort, der aus vielen Steinbloßhäusern besteht. Und der wird sehr gern besucht, weil das ist ein Ensemble, das nur mehr selten gibt im Mühlviertel. Da gibt es auch einen Landschaftsteich mit vielen Veranstaltungen, den man zum Baden nützen darf, aber eigentlich ist er ein Biotop. Ja, das sind so in groben Zügen das, was mir gerade einfällt. Wir haben sehr viele aktive Vereine, also das muss ich dazu sagen. Es passiert sehr viel. Nicht nur wir machen was, sondern es gibt auch den ganz tollen Musikverein. Es gibt die Landjugend, die sehr viel macht.
Viel los in Reichenau.
Es ist immer was los, ja.
Ja, 20 Minuten braucht man circa mit dem Auto von Linz. Dann ist man da, und Sie bieten ja auch einen Shuttle-Service an.
Ja, und zwar an drei Tagen, immer an den Samstagen beim Erwachsenenstück, kann man vom Ars Electronica Center in Linz weg zu uns hinauffahren und wieder zurück. Und manchmal ist der Taxifahrer auch bereit, einen nach Hause zu bringen, wenn zum Beispiel Leute mit Gehbehinderung oder so dabei sind. Ja, und wir verlangen 40 Euro, und da gibt es dann noch ein Glas Sekt und etwas zum Essen.
Ah, super. Ja, wunderbar. Es gibt auch ein Buffet, genau, das ist dann, und eine Vinothek in der Burgruine.
Ja.
Also für Essen, Trinken ist gesorgt.
Ist gesorgt.
Und auch wenn man keinen, ja.
War sehr gut gesorgt.
Sehr gut gesorgt, ja. Wunderbar. Na, das ist auch wichtig natürlich, ja. Vor allem wenn dann die Burgruine ist ja etwas außerhalb gelegen, oder zumindest man kann halt mit dem Auto hin, und dass man dann da auch essen und trinken kann und nicht verdurstet.
Ja, wir haben zwar zwei gastronomische Betriebe, oder ja, eigentlich drei, eine Pizzeria gibt es auch, die sehr gut sind, aber natürlich liegen sie etwas weit weg von der Burg.
Genau, ja.
Aber manche verbinden es ganz gut, manche kommen vorher zum Essen und gehen dann ins Theater.
Mhm. Ja, Frau Stadler, Sie kommen ja aus der Gegend, sind gebürtige
Ottenschlägerin.
Ottenschlägerin, genau, nicht weit von Reichenau. Haben Sie einen Lieblingsort, an den Sie immer wieder gehen müssen?
Ja, das liegt ganz in meiner Nähe. Und zwar ist das die Kapelle am Herndlsberg, oder ein Stück weiter hinauf gibt es noch eine Bank, von der aus man wunderbar die Berge sieht.
Schön, ja. Und da entspannen Sie dann?
Da kann ich mich gut entspannen, ja. Da schlafe ich manchmal sogar ein.
Das ist super, ne? Das, vor allem nach der ganzen Organisationsarbeit und den ganzen Strapazen.
Ja, und weil ja bei den Burgfestspielen manchmal die Abende sehr lang werden.
Ja, mit dem Wein dann. Ja, verstehe. Vielen Dank, Frau Stadler, für das Gespräch und dass Sie sich Zeit genommen haben, mit mir über die Burgfestspiele Reichenau zu sprechen. Und vielen Dank auch für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Die Premiere von Nestroys Der böse Geist, Lumpazi Vagabundus, ist am Donnerstag, 13. Juli, und weitere Termine gibt es dann bis zum 5. August. Also es geht bis Anfang August. Und das Kindertheater Das tapfere Schneiderlein läuft von 18. Juli bis zum 2. August. Bei Schlechtwetter gibt es auch ein Wettertelefon, und ein Regenschutz und Decken werden auch bei Bedarf verteilt. Also es ist für alles gesorgt, auch für den Wein, auch für das Essen. Und wenn Sie kein Auto haben, dann können Sie auch immer den Samstag mit einem Shuttle nach Reichenau fahren. Alle weiteren Informationen können Sie auf der Webseite des Festivals burgfestspiele.at nachlesen. Und diese finden Sie auch in den Shownotes der heutigen Folge. Und damit verabschieden wir uns. Vielen Dank nochmal, Frau Stadler.
Ich danke recht herzlich für die Einladung. Es hat mir große Freude gemacht.
Das freut mich. Und kommen Sie zu den Burgfestspielen Reichenau, und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut.